Ja, schönen guten Abend. Da sind wir wieder mit unserer zweiten Folge unseres Podcasters Marco und Robe mit Thomas Gürke, dem Verteidiger des Rechts aus
Guten
Magdeburg,
Abend, guten Abend.
auf der anderen Seite der Leitung. Ja, Thomas Gürke aus Magdeburg, Direktkandidat für die FDP und Verteidiger des Rechts.
Und auf der anderen Seite Alexander Meissner, Polizist und ebenfalls Kandidat der FDP für die Landtagswahl 2021 und naja, auch Verteidiger des Rechts.
Ja, ein bisschen
Und
an.
freuen uns ganz besonders heute einen ganz besonderen Ehrengast begrüßen zu dürfen, nämlich
Genau, wir haben eingeladen die Lydia Hüskens, Spitzenkandidatin der FDP in Sachsen-Anhalt, und wir freuen uns. Hallo Lydia.
ja, hallo ihr beiden.
Schön, dass du da bist.
Ja, gerne.
Das ist vielleicht mal eine neue Erfahrung, ja. Wir haben natürlich auch was vorbereitet. Ich mache mal hier einen kleinen Einspieler von einem Video, was wahrscheinlich die meisten Hörer, also zumindest wenn sie aus Magdeburg kommen, zur Kenntnis genommen haben. Ich spiele es mal kurz ein.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Beigeordnete, ich mache von meinem Recht Gebrauch, eine persönliche Erklärung abzugeben. Ich glaube, das habe ich hier in dem Raum relativ selten gemacht, aber heute ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich das tun werde. Ich bin seit
Ja, das ist der Oberbürgermeister der Stadt Magdeburg, der wunderschönen Stadt Magdeburg. Und der hatte eine Presseerklärung im Stadtrat abgegeben, die für ganz schön Aufsehen gesorgt hat. Lydia, du bist ja Stadträtin in Magdeburg. Was ist denn da passiert?
Ja, das hat uns, glaube ich, auch alle ein bisschen kalt erwischt. Der Oberbürgermeister hat in der letzten Ratssitzung erklärt, dass er nicht nochmal für das Amt des Oberbürgermeisters kandidieren möchte. Und anders als er es bisher geplant hat und als wir alle geglaubt haben zu wissen, halt eben auch tatsächlich im nächsten Jahr von diesem Amt zurücktreten möchte, sodass dann halt eben Neuwahlen anstehen.
Da konnte man bestimmt eine Stecknadel zu Boden fallen hören im Ratssaal, denke ich mal, oder? Das war spannend.
Und ob, also es haben offensichtlich nur ganz wenige vorher gewusst. Also die meisten Stadträte, also ich zumindest, waren da echt extrem überrascht.
Also das ist ja natürlich auch ein Ding. Er ist ja, glaube ich, einer der dienstältesten Bürgermeister in Deutschland, wenn nicht sogar der dienstälteste mit 19 Jahren. Was war denn der Grund dafür?
Ja, also er hat ausgeführt, dass er nach der letzten Ratssitzung, in der es ein, zwei sehr heftige Diskussionen gegeben hat, und offensichtlich auch nach einer längeren Phase also einfach selber zu der Entscheidung gekommen ist, dass er, ich sag mal, nicht mehr so für die Stadt arbeiten kann, wie er das selber ganz gerne möchte. Also Hintergrund ist auf der einen Seite, dass er ganz offensichtlich erheblichen Streit mit der SPD-Stadtratsfraktion hat und es inzwischen im Stadtrat halt eine Mehrheit gibt, die nicht mehr auf zwei Fraktionen fußt, also früher war es immer die CDU und die SPD, sondern mit wechselnden Mehrheiten arbeitet und zum Teil halt eben tatsächlich mit Mehrheiten links der Mitte auch arbeitet. Und das ist etwas, was ihn an einigen Stellen sehr geärgert hat, vor allen Dingen, wenn es jetzt um Investitionen gegangen ist. Es sind ja ein paar Bauprojekte in Magdeburg auf die Art und Weise verhindert worden, und zwar zu einem sehr späten Zeitpunkt im Prozess. Und das hat ihn also richtig gewurmt.
Ja, man hat es ihm irgendwie förmlich angesehen. Ja, ich fand so richtig brutal, als er dann sagte, naja, sein zweitschwerster oder schwerster Fehler sei es gewesen, wieder in die SPD eingetreten zu sein. Da denke ich mal, wenn man da als SPD-Stadtrat sich sowas anhören muss, dann ist man wahrscheinlich wenig begeistert. Habt ihr da untereinander dann nochmal mit den Stadträten aus den anderen Fraktionen? Spricht man da drüber irgendwie?
Ja, na klar. Ich meine, wenn der Oberbürgermeister zurücktritt, dann spricht man auch im Stadtrat natürlich darüber. Und ich glaube, dass er es so ein bisschen so gemeint hat, dass er ja mit seinem Eintritt in die SPD auch signalisiert hat damals, dass er sich eine weitere Kandidatur vorstellen könne. Und das muss ganz offensichtlich in der SPD so Diskussionen ausgelöst haben, auch von dem einen oder anderen angetrieben, der vielleicht selber Ambitionen auf das Amt hat. Und er hat dann ja auch noch angedeutet, dass ganz offensichtlich aus seiner Fraktion heraus es auch noch Anfragen gegeben hat in das Personaldezernat, ob er denn überhaupt noch mal antreten dürfe wegen des Alters. Die Regeln in Wuppertal sind da altersabhängig. Und das scheint ihn extrem gewurmt zu haben. Und er hat das ganz offensichtlich auch als Illoyalität sowohl von seiner eigenen Verwaltung als auch von seiner eigenen Ratsfraktion halt eben betrachtet und hat das, glaube ich, so in diesem Kontext gesehen. Also, dass er zwei Dinge gemacht hat, einmal in die Partei wieder einzutreten und einmal zu signalisieren, er könne sich diese Kandidatur vorstellen und dann zu spüren, dass das bei seiner Partei jetzt nicht auf eitel Sonnenschein getroffen ist, sondern offensichtlich auch durchaus auf den einen oder anderen, der sich das anders vorgestellt hat.
Also das scheint irgendwie in diesem Jahr zu liegen. Ja? Die großen Parteien oder die ehemals großen Parteien scheinen so einen Hang zur Selbstzerstörung zu haben, oder? Im letzten Podcast haben wir über unseren Innenminister gesprochen und den Ministerpräsidenten. Jetzt haben wir hier aus der SPD den Oberbürgermeister. Was ist da los in der Politik?
Naja, ich glaube auch, an den Nerven des einen oder anderen Politikers zehrt Corona und dieses leicht verrückte Jahr, was wir alle hinter uns haben. Wobei ich bei Trümper schon die Situation ein bisschen anders sehen würde als bei Holger Stahlknecht, weil Lutz Trümper tatsächlich, du hast es vorhin gesagt, seit vielen Jahren die Geschicke der Stadt leitet und einfach auch altersmäßig natürlich schon auch am Ende einer politischen Karriere steht, auf die er meiner Meinung nach, also bei allem inhaltlichen Dissens, den wir auch haben, auch durchaus stolz sein kann. Bei Holger Stahlknecht hatte man ja eigentlich erwartet, dass er jetzt Ministerpräsident werden würde. Er ist Landesvorsitzender der CDU. Das mit dem Ministerpräsidenten, dass das vielleicht nicht klappen würde, hatte sich zuletzt abgezeichnet. Aber so in den letzten Wochen und Monaten hatte man dann ja doch noch so diesen Hoffnungsschimmer gesehen. Ja, und dann ein jähes Ende. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen eine andere Verfahrensweise, eine andere Nummer als bei Lutz Trümper, der, wie er mir erzählt hat, im Nachgang jetzt mit sich selber auch einfach im Reinen ist und schlicht und ergreifend seine politische Karriere dann auch abschließen möchte.
Ja. Also er hat ja auch viel für die Stadt getan, ja, wenn man so durch die Stadt geht, oder vielleicht nicht er, aber er hat zumindest daran mitgewirkt, ist ja in Magdeburg doch in den letzten Jahren gut vorangekommen als Hauptstadt von Sachsen-Anhalt.
Ja, vor allen Dingen, wenn man das vergleicht mit der anderen großen Stadt in unserem Bundesland, dann sieht man doch, dass man, wie gesagt, bei allem politischen Unterschieden auch zwischen Lutz Trümper und mir einfach mal ganz voller Respekt auch anerkennen muss, dass Magdeburg in den letzten Jahren einfach gut verwaltet worden ist, zumindest auch in den meisten Fällen gut regiert, natürlich auch nicht immer. Man wünscht sich natürlich auch die ein oder andere Vision mehr und das ein oder andere an modernen Ideen. Aber definitiv sind wir, ich sag mal, gut durch die Zeit gekommen. Mhm.
Aber wenn du sagst moderne Ideen, was wären deine modernen Ideen für die Stadt? Hast du da was in petto?
Naja, es gibt schon, finde ich, eine Reihe von Fragen, die wir beantworten müssen als Stadt. Jeder, der so ein bisschen Spaß hat, sich mit moderner Infrastruktur zu beschäftigen, wie funktioniert zukünftig Mobilität? Was bringt das, gut, ich weiß, das Wort ist inzwischen auch überstrapaziert, aber was bringt Digitalisierung für Menschen eigentlich ganz praktisch mit? Dann weiß man, dass das auch Auswirkungen haben wird auf städtische Infrastrukturen. Ich nehme mal ein schönes Beispiel, was wir ja auch hier in der Stadt erforschen, an der Universität. Autonomes Fahren. Also kann ich zukünftig, nehme mal was Harmloses, ein Lastenfahrrad durch die Stadt fahren lassen. Dafür brauche ich eine Infrastruktur. Das heißt, ich brauche ständig Signale für so ein Rad oder für andere Fahrzeuge. Ich brauche aber wahrscheinlich auch andere Infrastrukturen, damit so ein Rad sicher durch die Stadt kommt und vor allen Dingen auch sicher für alle anderen Verkehrsteilnehmer das Ganze ist. Wir nehmen doch wahr, dass zumindest in den Städten es ein stärkeres Miteinander verschiedener Verkehrsmittel gibt. Wir müssen sicherlich auch überlegen, wie zukünftig städtisches Wohnen stattfinden soll. Wir merken halt wieder zunehmend einen Vorzug aufs Land, was ja, ich sag mal, auch nicht in unserem Interesse sein kann. Wir werden schauen müssen, ich sag mal, wie auch Industrie noch moderner aufgesetzt werden kann, damit wir hier zukunftsfähiger auch im Bundesland sind. Das sind eine ganze Reihe von Fragen, die man aus meiner Sicht beantworten muss und die man, finde ich, jetzt konzeptionell beantworten muss, um sie dann in den nächsten Jahrzehnten halt eben auch umzusetzen.
Das denke ich auch. Das fehlen so ein bisschen die Visionen, so irgendwie die Vorstellung, was ist mit Magdeburg in 10, 15, 20 Jahren, so irgendwie so ein Masterplan. Das ist auch das, was mir immer so ein bisschen gefehlt hat bislang, ja, dass man da irgendwie so langfristig Projekte hat, an denen man dann auch dranbleibt, so ein bisschen über den Tunnel hinaus.
Genau.
Man fühlt sich da so ein bisschen auch in Geiselhaft, habe ich immer so den Eindruck. Also die CDU oder die etablierten Parteien legen ja auch immer sehr viel Wert so auf Besitzstandswahrung und Erhalten, das Bewerten, was ja nicht verkehrt ist. Aber tatsächlich so der Weg in die Zukunft. Also wenn ich jetzt überlege, wie lange unsere Bundesregierung schon die Löcher im Mobilfunknetz sucht, da verliert man dann manchmal die Hoffnung, dass das auch irgendwann funktioniert. Ja,
ja, also immer Hoffnung sollte man nie verlieren. Aber es ärgert halt doch schon, dass wenn man Wahlprogramme liest, die jetzt 5 oder 10 oder manchmal sogar 15 Jahre alt sind, gerade auf Landesebene, dass man bei einigen Infrastrukturmaßnahmen dann schon den gleichen Text gelesen hat, wie den wir jetzt wieder lesen werden. Also du hast das Stichwort Breitband gesagt, das Thema Mobilfunk, da braucht man sich in Sachsen-Anhalt doch überhaupt gar keine Gedanken zu machen, wie da moderne Infrastrukturen funktionieren sollen. Ich habe immer geblödelt, als das Thema autonomes Fahren auch für Pkw mal ganz ein richtiger Hype war. In Sachsen-Anhalt ist man da chancenlos. Man würde von der Autobahn abfahren und das Auto würde stehen bleiben, weil da ist nichts. Also
wahrscheinlich würdest du nicht mal bis zum Ende der Autobahn kommen.
Wahrscheinlich auch das, genau. Und das sind natürlich Zustände, die schlicht und ergreifend, ich sag mal ganz salopp, daneben sind. Und das Gleiche gilt für das Thema Unternehmen. Thomas, du weißt es ja, und auch Alexander im Bereich, ich sag mal, des öffentlichen Dienstes, sollte eigentlich Digitalisierung immer stärker werden. Ja, wir können inzwischen alle eine Steuererklärung hochladen, wenn es so geht. Aber wenn man, ich sag mal, da ein bisschen kompliziertere Behördengänge hat, dann ist man schon darauf angewiesen, dass da ein entsprechendes Netz anliegt. Und das ist in Sachsen-Anhalt leider nicht immer der Fall.
Ja, ich schaue ja immer ein bisschen neidisch auf die baltischen Staaten, also wo ich mein Auto online ummelden kann und meinen Reisepass online beantrage. Das ist ja für uns Zukunftsmusik, ja. Das ist ja die moderne Welt, die wir anstreben.
Genau, und da sind wir leider in Sachsen-Anhalt noch ein gutes Stück entfernt. Und wir haben in den vergangenen Jahren unglaublich viel Finanzmittel eigentlich gehabt, die da reingehen sollten. Ich weiß gar nicht, wo die vergraben worden sind. Also das ist ein Thema, das muss in den nächsten Jahren einfach deutlich klarer angegriffen werden. Und da muss das Land dafür sorgen, dass gemeinsam mit den Landkreisen und den Kommunen die Löcher, und das sind keine kleinen, wirklich auch stopft, sodass Sachsen-Anhalt da modern aufgestellt ist.
Also 2020 war ja auch ein unglaublich verrücktes Jahr, ja. Also ich meine, da weiß ich zumindest, wo das Geld geblieben ist. Also die ganzen Corona-Hilfen, die kosten ja wirklich Unsummen. 2020 war ja aber auch für die FDP und für dich persönlich, Lydia, auch ein ziemlich spektakuläres Jahr. Was sind denn so deine Highlights gewesen?
Also,
schöne Überleitung, oder? Schöne.
Ja, es war tatsächlich ein ungewöhnliches Jahr. Ich glaube, das ist für uns alle so und ich glaube, das wird bei den meisten auch im Gedächtnis bleiben. Ich sehe uns schon irgendwann mal Kindern und Enkelkindern Geschichten erzählen, damals wir. Aber du hast recht, auch ansonsten ist es für mich zumindest ein ungewöhnliches Jahr gewesen, auch parteipolitisch. Wir haben früh im Jahr unseren Landesvorsitzenden verloren, der eigentlich Spitzenkandidatur auch für den Landtag machen sollte. Ich bin von der Partei gebeten worden, Spitzenkandidatur zu übernehmen. Ich bin in diesem Jahr ins Bundespräsidium der Bundespartei gewählt worden. Das sind für mich definitiv, ich sag mal, Highlights, also die mich auch ein bisschen stolz machen, die mich sehr gefreut haben. Und ich habe jetzt die letzten Monate natürlich sehr, sehr intensiv daran gearbeitet, dass wir unsere Partei so aufstellen, dass wir im nächsten Jahr aber so richtig mit Schwung in den Wahlkampf starten werden und ein ordentliches Ergebnis holen, weil ich bin fest überzeugt, dass Sachsen-Anhalt schon auch an dem einen oder anderen Punkt eine andere politische Farbe im Landtag dringend braucht, modernere Politik, modernere Ansätze, mehr halt eben auch lösungsorientierte Ansätze, als wir die im Augenblick im Landtag wahrnehmen. Und ich glaube, da können wir also wirklich einen ordentlichen Beitrag zu leisten.
Definitiv.
Das denke ich auch. Also ich fand das auch auf den Parteitagen, an denen ich jetzt teilgenommen habe, fand ich so beeindruckend, was für eine positive Stimmung da so insgesamt herrschte, trotz dieser ganzen Querelen da um den Frank Sitter am Anfang, wie man doch merkte, dass da ganz viele an einem Strang ziehen und sagen so, und jetzt in der nächsten Wahl packen wir das und werden gewählt und bestimmen dann eben auch die Geschicke des Landes wieder mit. Das fand ich, diesen Optimismus, der hat mich irgendwie beeindruckt.
Und die FDP ist ja auch eine optimistische Partei, habe ich festgestellt. Also ich fühle mich da sehr wohl in dieser Partei. Aber wenn du sagst, Lydia, du bist jetzt im Bundesvorstand, dann erzähl doch mal, was sind da so ein paar Internas? Was gibt's denn da so, was treibt die da so um im Bundesvorstand?
Na gut, im Bundesvorstand ist jetzt natürlich im Endeffekt das gleiche Hauptthema wie für uns auf Landesebene. Auf Landesebene sind es die Landtagswahlen, im Bundesvorstand sind es die Bundestagswahlen, die anstehen. Und die, denke ich, auch wichtig sind, weil auf Bundesebene ist es nun die Wahl nach Angela Merkel. Und ich glaube, das wird schon auch eine sehr, sehr andere Tonlage in der Bundespolitik bringen. Das haben wir ja damals auch nach Helmut Kohl gesehen. Wenn jemand, der eine lange Zeit dieses Amt bekleidet hat, abtritt, dann verändern sich meistens doch die Koordinaten in der Bundespolitik. Und das macht es für uns jetzt auch total wichtig, mit einem entsprechenden Wahlprogramm, mit einer entsprechenden Kampagne auch zu starten in das nächste Jahr, um dafür Sorge zu tragen, dass die FDP in einer nächsten Bundesregierung dabei ist, dass wir halt auch auf Bundesebene entsprechend politische Akzente setzen können.
Naja, ihr hofft, dass Angela Merkel nicht nochmal antritt, oder? Da im Bundesvorstand. Also wir sehen ja hier in Sachsen-Anhalt, das kann manchmal auch anders sein.
Naja, ich sag mal, bei der CDU könnte es ja sein, dass sie es gar nicht schaffen, eine neue Bundesvorsitzende zu wählen, weil sie scheinen ja richtig Schwierigkeiten zu haben, ihren Bundesparteitag endlich zustande zu kriegen. Das ist übrigens das, wo ich wirklich in den letzten Wochen und Monaten kopfschüttelnd davor gesessen habe, weil die CDU regiert in so vielen Bundesländern. Die CDU regiert auf Bundesebene. Die CDU ist verantwortlich mit dem Bundesgesundheitsminister für viele Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Und dann geht so eine Partei hin und versucht, einen Bundesparteitag und im Übrigen auch einen Landesparteitag, der so wichtig für diese Partei ist, im Dezember zu terminieren. Also da hätte man ja schon damit rechnen können, dass das nichts wird, weil das Virus sich in dieser Zeit ausbreiten würde. Ja, und jetzt sind sie natürlich in einer leicht misslichen Situation und ich bin gespannt, wann sie tatsächlich zur Neuwahl erstens ihres Bundesvorstandes kommen und der Bundesvorsitzenden kommen und dann halt eben natürlich auch die Spitzenkandidaten.
Ja, und zur Not macht es Angela Merkel halt nochmal und dann...
Ja. In die Satzung der CDU gucken, was passiert, wenn sich keiner findet oder wenn keiner gewählt wird oder wenn es keine Wahl gibt oder sowas. Das wäre ja auch mal interessant. So, wir sind wieder da. Wir hatten das Thema Breitband und wir hatten, irgendwer hat mitgehört und hat uns dann gleich erstmal gezeigt, was Breitband nicht ist oder was nicht Breitband ist.
Genau, wo die Hake ist im Breitband.
Wo die Hake ist, euch werde ich es zeigen.
Genau. So. Ja, die Frage, war die noch angekommen? Also nee. Es ging um die Frage, wenn wir die Chance haben, Schwarz-Gelb im Land und im Bund zu machen, was wären dann die, sag ich mal, Top-Themen im Land und im Bund für dich, Lydia?
Also ich gehe davon aus, auch wenn das einen jetzt nicht glücklich macht, dass wir tatsächlich 2021 dafür komplett darauf konzentrieren müssen, die Wirtschaft wieder, ich sag mal, neu zu starten. Wir alle wissen nicht, wie lange uns dieses Coronavirus jetzt noch in Atem halten wird. Wir müssen aber davon ausgehen, dass, so meine Erwartungshaltung, ist zumindest für den Einzelhandel, für die Gastronomie, für die Kultur, wahrscheinlich eine Normalisierung kaum vor Februar, März geben wird. Dann wird das Impfen anlaufen. ich gehe schon davon aus, dass das Ganze noch erhebliche Schleifspuren in unsere Wirtschaft zeigen wird und dass wir danach eine ganze Reihe von Firmeninsolvenzen beobachten müssen. Das bedeutet 2021, 2022 vor allen Dingen Wirtschaftspolitik, dafür Sorge tragen, dass die Unternehmen möglichst optimale Strukturen vorfinden, um halt wieder also Tritt zu fassen und dann natürlich zu wachsen, sich in den Markt positiv zu entwickeln. Das ist meiner Meinung nach für die beiden Jahre der Punkt. Dann ist aus meiner Sicht, vor allen Dingen auf Landesebene, unglaublich wichtig, aus den Lehren, die wir in dieser Corona-Pandemie haben ziehen müssen, halt eben auch zu lernen und dafür Sorge zu tragen, dass zum Beispiel Digitalisierung in Schulen zukünftig möglich ist. Wir müssen da einen unglaublichen Modernisierungsschub hinlegen. Das Gleiche gilt aber auch, das ist ein Punkt, den ich in der letzten Zeit also versuche immer wieder kritisch anzumerken, im Bereich der Prävention bei Gesundheit, im Bereich des Handlings dieser ganzen Pandemie. Also da hat es doch eine ganze Menge von Erlebnissen gegeben, die ich in den letzten Monaten hatte, die mich eher skeptisch haben. Ich glaube, da müssen wir schon einiges verbessern, um für entsprechende Situationen in Zukunft besser gewappnet zu sein.
Habt ihr die Corona-App installiert?
Ja.
Klar.
Ja. Und habt ihr schon mal eine Warnmeldung bekommen?
Das verraten einige.
Nee, also ich
natürlich nicht.
Ich bin immer unglaublich erstaunt. Also das ist ja so ein, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich habe da Vertrauen in die Technik. Aber ja, also ich hatte noch keine, obwohl ich schon mal in Quarantäne war, erstaunlicherweise. Also
ich hatte schon zweimal die Meldung, dass ich eine Begegnung mit niedrigem Risiko gehabt hätte. Aber hat mir die App auch nicht gesagt, was ich jetzt machen soll. Hat bloß gesagt, ich soll jetzt ruhig bleiben und das ist alles gar nicht so schlimm. Aber ich keine Ahnung, wer das gewesen sein soll. Also ich wüsste auch nicht, mit wem ich da.
Ja, ich wollte bloß deine Aufmerksamkeit.
An wem ich da länger als, keine Ahnung, 5 Minuten oder was man da braucht, damit dieser Bluetooth-Kopplung da auslöst.
Ja, also wenn ich das richtig gelesen habe, 15, also muss 15, quasi mit jemandem 15 Minuten in entsprechender Entfernung gewesen sein, so dass wenn derjenige sich eben dann anschließend testen lassen muss und ein positives Testergebnis hat, das eingegeben wird ins System, du halt eben die entsprechende Warnmeldung bekommst. Also ich hatte die Meldung auch schon zweimal. Beim ersten Mal, muss ich gestehen, habe ich etwas fassungslos auf dieses Gerät geguckt und habe dann überlegt, was machst du jetzt? Und das ist ja schon seltsam, wenn du eine Information bekommst, du hattest da eine Begegnung, zwar mit niedrigem Risiko, und dann steht da drunter, bleib ganz ruhig. Also,
ein bisschen beunruhigend,
muss ich
sagen. Das könnte schlimmer sein.
Aber gut, ich habe dann gedacht, die App ist noch grün, also von daher alles nicht so schlimm.
Das ist übrigens ein alter Führungsgrundsatz, ja, Ruhe bewahren.
Ja, ja, der erste.
Aber also ich hatte tatsächlich ein positives Erlebnis mit dieser App. Und zwar war ein Kollege von uns positiv getestet worden und einige Kollegen, die mit ihm Kontakt hatten, haben sich dann eben selber auch einem Test unterzogen. Und ich war montags beim Arzt, früh am Vormittag, Montagvormittag, wurde dort der Abstrich genommen und die Probe dann eingeschickt. Und ich hatte dann über die App, da gab es so einen Code, den man einlesen konnte in der App, hatte ich am Abend schon das, Gott sei Dank, negative Ergebnis. Also das fand ich schon ziemlich... Also so stelle ich mir Technik vor und Innovation.
Ja, wobei jetzt bei dir natürlich auch die zeitliche Notwendigkeit war, das schnell zu machen. Ne? Also ich sag mal, wenn du ganz normal ins Fiebermesszentrum gehen musst, dann wartest du offensichtlich tagelang auf diese Information. Und der andere Punkt, der das Ganze ja ein bisschen schwierig macht, ist halt eben immer auch die Entscheidung der Gesundheitsämter, wer sich denn jetzt testen lassen muss und wer nicht.
Mhm. Und na, diese Schnelltests, habt ihr damit Erfahrung mit diesen Corona-Schnelltests?
Noch nicht. Wir haben beruflich, da hatte ich ja damit zu tun. Also wir haben jetzt erstmal so ein Lehrvideo geschickt bekommen, was wir dann all denjenigen zeigen sollen, die im Erzieherbereich tätig sind und die dann zukünftig sich selber zumindest auf die Art und Weise testen müssen. Ich habe es noch
nicht. Also ich hatte eine ambulante OP. Und da haben sie, ja, bevor sie mich da reinlassen können, saß ich da in so einer Schleuse, die dann da eingerichtet hatten. Und haben gesagt, so jetzt machen wir hier mal einen Corona-Schnelltest. Da habe ich natürlich erst mal meinen Mund aufgerissen. Dann hat sie gesagt, nee, den Mund können sie zulassen. Wir rammen ihnen das Wattestäbchen in die Nase. Und dann habe ich aber auch irgendwie, das war also ganz fürchterlich, du hast das Gefühl, das geht wirklich bis ins Gehirn. So, also gefühlt. Also, und wenn ich mir vorstelle, das sollst du selbst machen, da irgendwie, wenn du deine Oma im Pflegeheim besuchen willst, also das stelle ich mir ambitioniert vor.
Boah, hört sich erstmal gruselig an. Also ich bin in so eine Test. Na gut, aber es muss sein, das ist immer noch besser, als dann die Oma im Pflegeheim
natürlich.
Risiko auszusetzen, ja. Da, naja, das finde ich dann schon die angenehmere Variante.
Aber ich glaube, der Plan ist ja, du sollst dich selber dann da, sollst den Abstrich selber bei dir machen. Und das wird, glaube ich, schwierig, das richtig zu machen.
Also Corona wird uns, glaube ich, auch noch eine ganze Weile begleiten, ja. Und es hat das Leben auch irgendwie ganz schön verändert, ja. Also ich dachte ja mal so als gelernter Ossi, so das Händeschütteln, das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, aber man merkt, das kann man sich ganz schnell abgewöhnen, ne?
Ja, gut, wobei man da schauen muss, ob das nicht ganz schnell auch wieder kommt, wenn man weiß, dass
es Sicherheit, dann
wieder geht. Ja, klar.
Hat das Leben verändert, ja. Was war in 2020 noch so los, außer Corona? Also, und die Veränderungen in der Landes-FDP und in der Bundes-FDP gab es ja auch Veränderungen, ne? Also diverse.
Du meinst jetzt, du spielst jetzt auf den Wechsel auf dem Posten des Generalsekretärs an, beziehungsweise zunächst von der Generalsekretärin zum Generalsekretär.
Ja.
Genau. Also wie hast du das wahrgenommen?
Naja gut, als ich sag mal Ostdeutsche bedauern wir es natürlich immer, wenn Parteifreunde hier aus unserer Region dann Ämter auch verlieren. Auf der anderen Seite nehme ich von Volker Wissing als Generalsekretär in der letzten Zeit als sehr präsent war. Für uns vor allen Dingen gut ist natürlich seine klare wirtschaftspolitische Ausrichtung. Das passt natürlich zu dem, was ich vorhin sagte, was ich als Hauptaufgabe in den nächsten ein, zwei, auch vielleicht drei Jahren erwarte, nämlich sich vor allen Dingen um die Entwicklung der Unternehmen zu kümmern, also die Wirtschaftspolitik in den Fokus zu stellen. Ich glaube, da ist er tatsächlich auch der richtige Mann für unsere Partei in dieser Zeit. Und von daher fand ich das dann halt sachgerecht, auch wenn ich es natürlich persönlich bedauert habe.
Ja gut, die Linda ist uns ja nicht verloren gegangen, ist ja in Brandenburg jetzt Spitzenkandidatin, wenn ich das richtig gesehen habe. Und Kandidatin.
Genau, für den Bundestag, genau.
Also von daher, ja. Und ja, weiß nicht, Thomas, was war bei dir 2020? So das Wesentlichste?
Ich überlege. Kein Olympia. Also ich hatte mich echt auf die Olympischen Spiele gefreut.
Stimmt.
Und hatte immer bis zuletzt gehofft, du hast ja gesagt, nicht Corona, aber das hat ja nun doch mit Corona zu tun. Also ich hatte mich wirklich drauf gefreut und hatte da auch diese Vorentscheidung. Ich bin ja in Schönebeck in diesem Förderverein der Leichtathleten, die organisieren immer den Sohle Cup. Da kommen dann das ist ja nochmal so ein Ausscheidungswettkampf für die Werfer vor allem, die dann nach Olympia fahren wollen. Und da hatten wir eben auch ganz viel Vorbereitungsarbeiten schon gemacht und viel Sponsoren organisiert und Werbung schon organisiert und plötzlich fiel das alles weg. Also kein Olympia, dann eben auch diese Vorwettkämpfe, die nationalen waren dann ja auch alle abgesagt. Also das fand ich ja schon beeindruckend, wie schnell dann so eine ganze halbe Welt da zum Stillstand kommt. Das hat mich beeindruckt.
Das war ja auch nicht bloß Olympia, das war ja auch das ganze Fußballthema, was plötzlich völlig weg war, ja.
Ja.
Und einem auch vor allen Dingen zeigt, wie wichtig eigentlich Zuschauer bei solchen Events sind, ne?
Ja,
auf jeden Fall, na klar.
Und wenn ich jetzt Fußball gucke, das Ganze ist schon irgendwie seltsam. Ich habe jetzt gesehen, man kann technisch auf manchen Sendern jetzt einstellen, dass man die Fangesänge dazu bekommt, aber
das ist nicht dasselbe.
Nee, das ist nicht dasselbe.
Und, aber dann kann man manchmal den Kommentator abschalten.
Das ist besser. Ja, das ist, aber also was mich dabei auch bewegt hat, gerade Fußball, Olympia, aber auch die kulturellen Events, das sind ja auch riesen Industriezweige, die ja auch sehr viel, wo sehr viel Geld umgesetzt wird, wo sehr viel Geld erwirtschaftet wird, wo sehr viele Menschen von leben. Das ist ja, also in kürzester Zeit war das ja völlig weg, ja. Also insofern, Lydia, das Thema Wirtschaft, also ehe das alles wieder hochgefahren ist, das wird dauern, glaube ich.
Ja, vor allen Dingen, das ist eine Branche, die ja auch auf eine unglaublich große Zahl von sogenannten Einzelunternehmen und Einzelunternehmern fußt. Klar, wir haben auch dort große Konzerne, wir haben auch dort, ich sag mal, große Unternehmungen, die auch garantiert durch die Krise gekommen sind. Aber wir haben doch auch gerade im Kulturbereich eine unglaubliche Vielzahl von Menschen, die häufig, ich sag mal, auf Honorarbasis arbeiten, also wo keine Festanstellung ist, die Selbstständige sind, die jetzt natürlich tatsächlich in einer Situation sind, die extrem schwierig ist und wo niemand im Augenblick genau sagen kann, ich sag mal, wie sich die Kulturlandschaft, der Event- und Veranstaltungsbereich darstellen wird, wenn wir tatsächlich dann aus dieser Pandemie endlich herauskommen.
Ja, und ich finde auch dieses, oder die Zusage ist es ja erstmal nur von Einkommensverlusten oder Umsatzeinbußen, dass man da den Leuten dann irgendwie verspricht, wir zahlen euch da irgendwie einen Ausgleich. Zum einen ist das ja bislang mehr oder weniger nur irgendwie ein vages Versprechen. Und zum anderen kann ich mir vorstellen, dass die Leute sagen, ja, das ist es aber nicht. Ja, wir wollen unseren Job machen. Wir wollen Kultur machen. Wir wollen Veranstaltungen organisieren. Wir wollen Konzerte organisieren. Und da ist eben so dieses, naja, ihr könnt zu Hause bleiben und wir bezahlen euch dafür was. Also das wird, glaube ich, selbst wenn die Leute da wirtschaftlich vielleicht nicht völlig zugrunde gehen, wird es denen die Lust, fürchte ich, am Arbeiten nehmen. Dann wieder bei Null anzufangen und dann da das alles wieder hochzufahren, das wird, glaube ich, enorm schwer.
Also ich glaube, es ist ja auch gerade so in dem sportlichen Bereich, so eine Wettbewerbe, die leben ja auch davon, von Publikum, von Anfeuern, von Emotionen, die da auch transportiert werden. Also die ganzen Fanverbände, die leiden da wahrscheinlich auch drunter, oder? Also
naja, klar. Die haben ja gesagt, als es dann hieß, es dürfen nur, keine Ahnung, erst waren es 2.000, dann waren es 5.000, zum Schluss in Magdeburg 7.500 Zuschauer ins Stadion. Da haben die gesagt, nee, das ist auch Fußball ohne Fans. Und dann haben sie es ja meiner Meinung nach auch aus nachvollziehbaren Gründen dann boykottiert und haben gesagt, entweder alle oder keiner. Ich meine, gut, das ging nicht in dem Moment. Das versteht man, dass man da keine vollen Stadien haben will. Aber das ist eben das ist eben schwierig für den ganzen Sport, für die Fanorganisation da auch weiterzumachen.
Also, es sind auch so Branchen, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte, die da so drunter leiden. Also ganz klar Tourismus. Sachsen-Anhalt ist ja mittlerweile auch ein kleines Tourismusland geworden, wenn ich so an den Harz denke oder an die Straße der Romanik oder ähnliches. Also Tourismus ist ja auch so eine Branche, die also wirklich von 100 auf, also von 130, das war ja irre, plötzlich auf Null gefahren wurde, ja. Also im Sommer ging da noch so ein bisschen, das hat vielleicht noch so den einen oder anderen gerettet, aber Ich habe mich dann immer gefragt, was mal aus diesen ganzen Kreuzfahrtschiffen werden wird, die jetzt herrenlos in irgendwelchen Häfen liegen. Ja? Ob das jemals wieder so stark anziehen wird, wie das mal war?
Ja, wo liegen die eigentlich? Irgendwo auf Rede, ja?
Ich weiß gar nicht.
Vor irgendwelchen Häfen. Und das was ist eigentlich, eigentlich mit deinem Boot? Wo liegt denn das jetzt?
Mein Boot? Das genau, ja. Ich habe ja ein ganz kleines Segelboot, ein ganz kleines. Das ist übrigens das kleinste Kajütboot, was es gibt, eine Leisure, ein englisches Boot, eine Leisure 17. Die steht im Moment warm und trocken in der Halle und ich versuche, wenn ich Zeit finde, das eine oder andere daran zu richten. Mangels Zeit ist das nicht so viel.
Muscheln abkratzen.
Ja, die sind schon ab. Aber ja, aber Kreuzfahrtschiffe, Tourismus, Fanclubs, das ist ja doch ein sehr breites Spektrum. Gibt es eigentlich noch irgendeine Branche, die funktioniert?
Versandhandel.
Ja, genau. Stimmt.
Spontan einfallen.
Und die Hersteller von Plexiglasscheiben.
Okay, ja, stimmt, genau. Das ist ja auch so ein Erlebnis. Das hat sich ja überall rasant verändert. Ja. Ich habe immer meine Friseurin, also das fand ich immer spannend, die müssen ja den ganzen Tag da mit so einem Spuckschutz arbeiten. Das war für die auch eine Umgewöhnung, also nachdem sie dann wieder aufmachen durften.
Ja gut, alle Kassenbereiche sind inzwischen hinter Plexiglas. Also ich weiß nicht, wie viel Meilen Absperrband in verschiedenen Branchen genutzt werden musste, um dann die Besucherlenkung zu machen. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viel Klebestreifen wir alle überall aufgebracht haben, um Abstände von 1,50 einzuhalten. Also es hat schon auch Branchen gegeben, die haben richtig profitiert. Aber ich glaube, da hätten die auch darauf verzichten können, vermute ich mal, wenn sie ihren normalen Geschäften hätten nachgehen können.
Genau. Gibt's eigentlich das Berufsbild des Hygieneplaners mittlerweile?
Das ist spannend. Ja, stimmt. Ja.
So Menschen, die sich damit befassen, Hygienepläne aufzustellen.
Naja, ist ja. Zumindest hat jetzt jedes Unternehmen einen und jede Behörde.
Ja. Also, vorher war es der Datenschutzverantwortliche, genau. Jetzt ist es der Hygieneplaner.
Ja, den gibt es immer noch, definitiv.
Ja, aber die Datenschützer, die versuchen sich im Augenblick erstmal verzweifelt wieder Gehör zu verschaffen, weil in den letzten Wochen und Monaten hatte man ja tatsächlich den Eindruck, als ob die irgendwie außer Kraft gesetzt wurden.
Ja, es hat sich keiner mehr dafür interessiert, was mit diesen ganzen Zetteln wird, die man überall ausfüllt. Diese ganzen Adressen, Telefonnummern, die man, also bei mir war das bei den Gerichten, in jeder Verhandlung musstest du plötzlich da so einen Zettel ausfüllen und musstest dann da deine Adresse hinterlassen und dann haben sie versichert, ja, nach 2 Wochen wird das dann vernichtet, aber keine Ahnung,
dass
jemand nachgeprüft hat.
Das haben die gemacht, garantiert.
Ganz bestimmt, na klar.
Aber aber siehst du, jetzt haben wir das so oft schon angesprochen, Lydia. Magst du vielleicht mal was erzählen, was du so beruflich machst? Also wenn du nicht gerade Politik machst, weil das ist ja auch bloß ein Nebenjob für dich, ja?
Ja, klar. Also Politik ist für mich mein Hobby, also dem ich begeistert nachgehe, aber tatsächlich ist es meine Freizeit. Beruflich bin ich die Chefin des Studentenwerkes in Halle, also Geschäftsführerin und zuständig für eine ganze Reihe von Mensen, von Cafeterien, für mehrere tausend Wohnplätze, für ein BAföG-Amt, für Kindergärten, für kulturelle Förderung und alles, was ansonsten so an sozialen Leistungen rund um studentisches Leben in Sachsen-Anhalt angeboten wird.
Also das ist ja spannend. Also eigentlich haben wir ja relativ viele Universitäten in Sachsen-Anhalt, oder? Oder und Hochschulen. Also
ja, also wir haben zwei Universitäten, also mit der Martin-Luther-Universität und der Otto-von-Guericke-Universität hier in Magdeburg. Und haben dann in Anhalt, Magdeburg-Stendal, Merseburg und im Harz weitere staatliche Hochschulen und haben dann noch zwei kirchliche, also einmal in Friedensau, eine kirchlich getragene Hochschule und eine ganz kleine evangelische Hochschule für Kirchenmusik in Halle und dann natürlich unsere Kunsthochschule.
Also das finde ich macht Halle auch ziemlich gut. Also das studentische Leben, das merkt man dort in der Stadt wirklich ziemlich intensiv. Also wenn man dort zu Gast ist, da hat Magdeburg, glaube ich, noch ein bisschen Nachholbedarf. Also
ja, gut, liegt ein bisschen auch daran, dass Halle natürlich eine uralte Universität ist. Also Halle ist immer Universitätsstadt gewesen. Und das muss man fairer halber auch sagen, Geisteswissenschaftler neigen deutlich stärker dazu als Techniker. Also das merkt man, glaube ich, in jeder Universitätsstadt. Also wenn da viele Sprachwissenschaftler, Historiker, Politikwissenschaftler, Sozialwissenschaftler herumlaufen, die haben, glaube ich, auch manchmal ein bisschen mehr Zeit, abends auch mal ein Glas Wein trinken zu gehen, als die Informatiker und die Maschinenbauer. Also ist jetzt nur mein, ist nicht wissenschaftlich bewiesen, ist mein Gefühl. Und ich glaube, klar, das ist ein Unterschied zwischen den beiden Städten da.
Also in Halle sitzt doch auch die Leopoldina, die da die Bundesregierung beraten hat in Corona-Sachen, oder?
Jawohl, in Halle sitzt, hat die Leopoldina ihren Sitz, ihren formalen Akademie der Wissenschaften. Und klar, die hat sich in den letzten Jahren ja auch noch etwas stärker als früher auf die Fahnen geschrieben, auch Politikberatung zu machen, gerade natürlich in solchen Situationen, und zu versuchen, eine fachübergreifende Expertise zusammenzustellen und in verschiedenen schwierigen Situationen dazu beraten.
Okay. Ja, Thomas.
Schlaues Land. Sachsen-Anhalt ist ein Bildungsland.
Es gibt übrigens in Halle auch ganz viele Juristen, Thomas.
Ich weiß. Ich war, wo wir gerade bei Juristen und wir hatten irgendwie das gute Thema Party. Da wollte ich eigentlich erzählen, dass wir während meines Studiums sind wir teilweise von Berlin nach Halle gefahren, um dort feiern zu gehen.
Du hast denn in Berlin studiert?
Ich habe in Berlin studiert, ja.
Okay. Hm.
Da war natürlich auch einiges los.
Oh, ist natürlich nichts gegen Halle, ja. Also.
Na, würde ich jetzt nicht so sagen. Aber wir waren da im Turm, im Studentenclub okay. Turm.
Ja, das kenne ich auch noch. Ich habe in Halle mal gelernt. Ich habe in meinem ersten Leben war ich Gas- und Wärmenetzmonteur. Also richtig handwerklich einen Beruf, einen Facharbeiterabschluss dort gemacht. Und da war die Ausbildung damals noch von der Energieversorgung in Halle-Trotha. Da gab es noch ein Braunkohlekraftwerk. Das gibt es aber mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Das ist abgerissen worden komplett.
Tja. Kannst du das noch? Ja, Rohre zusammen?
Ja, Rohre zusammenschrauben kriege ich noch hin. Aber ob die dann gasdicht sind, da würde ich jetzt...
Ja, das probier dann mal lieber nicht was.
Nee, nein.
Das ist zu gefährlich.
Oder erstmal mit ungefährlichen Gasen. Mal gucken.
Genau. Ja, habt ihr vor euren Berufen noch andere Berufe gehabt oder seid ihr gleich mit dem Studium dann? Ja, Student ist ja kein Beruf. Also du hast studiert und bist dann in die Juristerei gegangen.
Genau.
Und wie war es bei dir, Lydia? Was ist so dein Werdegang?
Also der ist nicht ganz so stetig und gerade gewesen. Ich bin eigentlich von Hause aus Historikerin. Ich habe Geschichte studiert und Publizistik und habe dann nach meinem Studium angefangen, in der PR-Agentur zu arbeiten. Also Kommunikation ist etwas, was also auch bei mir so ein bisschen Leidenschaft ist. Okay. Und habe dann nach 2 Jahren den Wechsel nach Sachsen-Anhalt gemacht. Habe ja im Umweltministerium angefangen, dort die Öffentlichkeitsarbeit aufzubauen. Habe das über 6 Jahre oder sowas, glaube ich, 7 Jahre gemacht. Habe dann 2 Jahre Wasserwirtschaft gemacht, weil dort jemand gebraucht wurde, der die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie organisiert. Tja, und von da aus bin ich dann 2002 in den Landtag von Sachsen-Anhalt gewählt worden, war 9 Jahre Landtagsabgeordnete und habe mich da dann vor allen Dingen um Finanzpolitik, Haushaltspolitik gekümmert und habe Sozialpolitik gemacht. Dann 2011, als wir rausgeflogen sind, Wissenschaftsministerium. Und jetzt inzwischen auch schon fast 6 Jahre Geschäftsführerin des Studentenwerkes.
Das ist ja auch ein spannender Lebensweg, ja. Aber Historiker, also das wäre ja fast noch ein Traumberuf von mir. Also wenn ich nicht Polizist geworden wäre, wäre ich Historiker geworden.
Okay. Nee,
vom Wunsch her. Also ich habe viel mit Archäologen zu tun zum Beispiel auch. Auch ein fantastischer Beruf. Also,
ja, ich glaube, das ist, bevor man anfängt, Geschichte zu studieren, bei vielen auch so ein bisschen das Bild, ne? Also dass man also Archäologe wird, Schätze ausgräbt. Ich glaube, viele haben dann auch für Indianer so ein bisschen im Hinterkopf. Das ist dann doch nicht ganz so. Und ich bin also Neuzeithistoriker. Da gräbt man dann, glaube ich, eher seltener noch was aus. Wobei das schon, also ich das nie bereut habe. Also Geschichte zu studieren war unglaublich spannend. Und man bekommt halt eben auf viele Themen so einen interessanten Blick. Also wenn man sich fragt, warum ist etwas so? Und das ist die klassische Frage von Historikern. Warum ist das heute so, wie es ist? Wie hat sich das entwickelt? Dann ist es oft einfacher, Dinge und Sachverhalte zu verstehen. Und man nimmt allerdings auf der anderen Seite auch nicht alles, was heute so ist, hat einfach so als gegeben hin, weil was sich entwickelt hat aus der Vergangenheit bis zu uns, kann sich meiner Meinung nach auch in der Zukunft entwickeln. also Dinge sind immer im Fluss und das ist eine Erkenntnis, die Historiker alle, glaube ich, so eint. Aber das war eine total spannende Zeit, möchte ich echt nicht missen. Wobei ich dann natürlich während des Studiums gemerkt habe, dass es dann halt eben Beruf, doch nicht mein Beruf werden soll. Und ich dann halt eben die Entscheidung getroffen habe, dann halt in den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu gehen. Hm.
Zum Glück, sonst hätten wir dich ja jetzt nicht als Spitzenkandidatin hier.
Aber so dieser Blick des Historikers, der ist doch bestimmt kann man bestimmt ganz gut gebrauchen, wenn man jetzt sich so mit Gegenwartsproblemen beschäftigt. Das hat man bestimmt so ein bisschen den Eindruck, naja, so manches kommt einem dann vielleicht
bekannt vor, ja.
Schon bekannt vor. Das hört man dann vielleicht nicht zum ersten Mal, so bestimmte Probleme, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also
ich weiß ja noch, Thomas, kannst du jetzt hin, wir hatten uns mal...
Achso. Bitte, nee, mach ruhig.
Es war irgendwie gerade weg. Also ich wollte jetzt nicht das finden, ich wollte bloß gerade sagen, ich hatte mit Thomas mal die Diskussion über das alte Rom, was ja nun schon über 2000 Jahre her ist. Und was eigentlich die alten Römer für eine herausragende Kultur schon hatten mit Fußbodenheizung und Toiletten und Sauna und Demokratie. Also ein bisschen andere Form als heute, aber eben schon Demokratie, auf die wir ja heute noch zurückgreifen. Und dann hatte man so den Eindruck, dass dann, danach kam ja irgendwann das Mittelalter. Und da fragt man sich dann schon, was da falsch gelaufen ist. Also ein paar Sachen müssen da ja falsch gelaufen sein. Also dieses dunkle Mittelalter.
Die dunkle Zeit.
Ja, also ob das wirklich so dunkel ist, da würden Historiker heute auch schon wieder dran zweifeln. Inzwischen ist man ja sogar dabei, das Thema Völkerwanderung, was wir auch alle noch in der Schule gelernt haben, halt auch eben zu hinterfragen. Manchmal ist es so, wenn man aus Zeiten wenig schriftliches Wissen hat, oder wenn in Zeiten nicht mit Stein gebaut worden ist, sondern zum Beispiel mit vergänglicheren Materialien wie Holz, dass man dann natürlich aus heutiger Sicht solche Phasen auch schlechter rekonstruieren kann. Und dann so eher so ein bisschen oder schneller mal der Eindruck entsteht, dass in der Zeit es eher so finster und dunkel war. aber man muss dazu sagen, dass, ich sag mal, sicherlich auch die römische Zeit, also auch wenn da natürlich unglaubliche Bauwerke entstanden sind, auch wenn es eine Phase der Demokratie gegeben hat, natürlich dann auch eine ganz, ganz lange Phase von während des Kaisertums mit Diktaturen, mit Gewaltexzessen zu tun hatte, die Ausbreitung ja auch jetzt nicht so war, dass die Völker, die dann zum Römischen Reich gehörten, da immer Beifall geklatscht haben, sondern in vielen Fällen durchaus halt eben auch, jetzt nicht sagen ausgeplündert, das klingt dann sehr negativ, aber schon halt eben in einem erheblichen Maße Tribut zahlen mussten. Es ist halt schon einen ordentlichen Abfluss von Wohlstand und Gegenständen nach Rom gegeben hat, was, glaube ich, auch auf Dauer dann natürlich die Wirtschaft dieses Reiches zerstört hat. Und letztendlich halt eben auch zu den, wenn ich es mal salopp sage, Ermüdungserscheinungen zum Ende des Reiches geführt hat, als dann nach und nach halt Völker am Rande, und zwar ja nicht nur die berühmten Germanen, von denen wir dann immer gelernt haben, sondern halt eben auch im Vorderen Orient, halt eben ins Reich eingesickert sind, angefangen haben, dort sesshaft zu sein und nach das Römische Reich zersetzt haben.
Hm. Naja, ich habe ja manchmal so den Eindruck, dass wir heute auch so in einer Phase eines Wandels sind, ja, wenn man sich so Weltmächte, wenn es die denn noch so gibt, mal betrachtet, die USA logischerweise, Russland und jetzt neu, oder für uns, naja, neu eigentlich nicht, China und dagegen unser Europa. Also so als Laie sehe ich da ja auch eine Kräfteverschiebung. Sind wir da wieder in so einer Phase, wo sich die Welt verändert?
Ich glaube, die verändert sich immer. Also merken wir das stärker, ist das eher so schleichend. Aber ja, also das, was wir aktuell natürlich wahrnehmen, ist, dass China beginnt, also ein deutlicher Player in der Weltpolitik zu werden. Wir haben jetzt in den letzten Jahren alle stark gehadert mit den USA als Weltmacht. einfach aufgrund der sehr gewöhnungsbedürftigen Besetzung der Spitzenposition in dem Land.
Wunderbar, das stimmt.
Und wir sehen halt eben auch, weitere Nationen auf dem Sprung. Ich bin zum Beispiel mal auch gespannt, wie sich Indien entwickeln wird. Also einfach auch aufgrund dieser unglaublichen Menge Menschen, die in dieser Nation leben. Auch da muss man ja davon ausgehen, dass früher oder später aus einem solchen riesigen Markt auch entsprechende Impulse für den Welthandel kommen, auch für die Politik, dass so eine Nation natürlich auch entsprechend Ansprüche mal erheben wird, halt eben eine Rolle zu spielen. Wann das sein wird, wie schnell sowas sein wird, kann man auch nur mal Glaskugel schauen, aber auch da bin ich sicher, dass wir ähnlich wie in China da auch nochmal eine entsprechende Rollenverschiebung sehen werden.
Ja, gibt's
in, ja, das denke ich auch.
Gibt es in China eigentlich Fußballmannschaften, Thomas?
Na klar.
In China ja und Indien? Indien, dann habe ich auch wieder so.
Spielen.
Ich
glaube, das ist eher Cricket, ne? Also zumindest wenn ich die indischen Studenten hier an der Otto-von-Guericke-Universität im Nordpark beobachte, da scheint eher so die Sportarten aus dem englischen Raum zu kommen. Also die sehen häufig Cricket spielen.
Ja. Deshalb ist man nicht so viel von China. Ja. Gehen noch etliche von den Altstars aus Europa, spielen noch dann noch eine Runde in China Fußball und verdienen noch mal ordentlich viel Geld und dann reicht's für den Ruhestand. Aber Indien könnte ich dir jetzt gar nicht mal so sagen. Ob da Fußball bestimmt auch.
Garantiert.
Ja. Ja, das ist die Frage, welche Rolle denn Europa irgendwann mal in der Welt spielen wird, ja, ob wir unsere so diese Aufrechnung in erste, zweite, dritte Welt, ob man das noch so halten kann dann, ja. Also welche Rolle könnte Europa da spielen, auch politisch? So aus liberaler Sicht?
Also ich glaube, wir gehen auch mal Lotto spielen. Nein, also das ist natürlich alles Spekulation. Aber hängt auch sehr, sehr stark natürlich davon ab, ob wir so einen Wettbewerb auch mit der entsprechenden Vehemenz auch annehmen. Und da hat man im Augenblick manchmal schon ein bisschen den Eindruck, dass Europa extrem behäbig unterwegs ist und auch sehr selbstzufrieden auf das Erreichte schaut. Und da sind halt eben natürlich junge Nationen, wo wirklich große Gruppen von der Bevölkerung einfach vorankommen wollen, sich entwickeln wollen, für sich selber ein besseres Leben haben wollen, was dann üblicherweise dazu führt, dass es in der gesamten Bevölkerung besser geht, dann natürlich einen anderen Spirit und haben einen anderen Vorteil. Und ich glaube, da werden wir schauen müssen, als Nationen, als europäische Nationen, dass wir unsere Chancen halt eben auch nutzen, dass wir natürlich auch den Vorteil nutzen, den wir haben, weil wir eben auf die entsprechenden Erfahrungen aus den letzten, kann man glaube ich locker sagen, ne, Jahrhunderten zurückschauen können, weil wir entsprechend fantastische Universitäten da haben, weil wir forschende Unternehmen haben, große Unternehmen. Wir müssen das auch nur annehmen und wir müssen das auch meiner Meinung nach stärken. Und wir sollten gerade in Deutschland aufhören, immer so technik- und innovationskritisch umherzulaufen und zu versuchen, zum Beispiel auch Universitäten vorzuschreiben, in welchen Bereichen da geforscht werden darf und in welchen Bereichen man da nicht forschen darf. Ich sage mal, im Rahmen dessen, was wir so als ethischen Konsens haben, sollte meiner Meinung nach geforscht werden. Und wir müssen halt gucken, dass wir einen Wettbewerbsvorsprung, einen Wissensvorsprung auch zukünftig haben, um entsprechend daraus auch Produkte zu entwickeln und Wertschöpfung zu generieren.
Also, naja, und Exportschlager ist ja so in kultureller Hinsicht dieses humanistische Menschenbild, was ja auch so ein bisschen Europa prägt, ja, so diese individuelle Freiheit. Und mal gucken, ob das zukunftsfähig ist und ob wir das vielleicht weiter exportieren können aus Europa.
Das ist tatsächlich bei mir auch eine gewisse Bildungslücke, stelle ich gerade fest. Also die Aufklärung in Europa und Amerika, das ist einem ja präsent. Die arabische Welt mag man auch noch so ein bisschen einzuschätzen. Über China und Indien kann ich zu diesem Thema eigentlich wenig sagen. Also gab es dort eine Aufklärung? Gab es dort ähnliche Prozesse? Also China hat ja ganz andere Entwicklungen so mit Mao und mit der kommunistischen Bewegung dahinter sich gebracht, ja, die da in eine ganz andere Richtung gelaufen sind.
Also ich will jetzt auch nicht so tun, als ob ich wüsste, wie die chinesische Geschichte gelaufen ist. Nur muss man natürlich dazu sagen, dass China, übrigens auch Indien, über Jahrhunderte auch sehr, sehr große Reiche hatte, die ja ein etwas anderes Menschen- und Weltbild insgesamt hat, was was halt deutlich kollektivistischer ist. Also da ist halt eben mehr die Gruppe im Fokus. Und bei uns ist natürlich immer die Freiheit des Individuums, klassisches liberales Modell. Mhm. Und wir sehen und betrachten unsere Politik halt eben stärker über die Interessen des Einzelnen. Also Indien, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre bei mir jetzt auch so ein bisschen eine Lücke. Ich weiß, dass da große Reiche gegeben hat. Was aber, ich glaube, in unserer Bildung, aufgrund unserer leicht europazentristischen Unterrichtsweise, zu kurz kommt. Und was also von den Europäern ja gerade im Zeichen der Kolonialismus halt eben auch ein bisschen so negiert worden ist.
Also da stehen uns spannende Entwicklungen bevor, ja. Also 2020 war schon ein spannendes Jahr, aber es werden noch viele spannende kommen, glaube ich.
Davon ist auszugehen.
Mit Sicherheit.
Ja. Und eine liberale Sicht wird da auch notwendig sein, glaube ich. Ja.
Ja, also was uns definitiv natürlich immer umtreibt und was wir, glaube ich, immer mitbringen können, ist unsere feste Überzeugung, dass man mit Forschung, mit Entwicklung Probleme halt eben auch lösen kann. Und dass man mit so einem Grundoptimismus und auch einem Vertrauen in die Fähigkeiten des Menschen, glaube ich, mehr bewegt, als wenn man sich immer ängstlich in die Ecke wirft und glaubt, man müsse sich vor Entwicklungen schützen. Da haben wir gerade in der Corona-Pandemie ja auch gesehen, mit welcher unglaublichen Geschwindigkeit die forschenden Unternehmen in der Lage waren, entsprechende Impfstoffe zu entwickeln.
Genau. Ja, das stimmt einen hoffnungsvoll, ja, was die Menschheit kann, wenn sie will.
So ist es. Wenn sie muss. Und wenn sie muss.
Und wenn sie muss, ja.
Genau. Ja, Lydia, also das ist ja schon fast ein Schlusswort gewesen. Wie weit sind wir denn, Thomas? So zeitlich, hast du es im Blick?
Ja, wir sind weit. Wir sind bei über 50 Minuten und sind gut dabei.
Okay. Ja, habt ihr noch Themen, die wir besprechen müssten?
Also von meiner Sicht jetzt nicht, ne?
Ich meine, das nächste Mal werden wir... Bitte? Jetzt war bei mir Lydia weg.
Ja, ich habe auch gesehen, wir waren alle Recording, also irgendwie war das ein bisschen... Blass auf einmal, ja?
Lydia war blass.
Lydia war blass.
Ich sehe das immer. Ich auf dem Boden, die immer drüber laufen und auf einmal siehst du auf einmal, dass die Farbe ganz hell wird.
Ja, genau. Das macht einem Angst, ja. Ja, Lydia, deine Chance, noch eine Botschaft loszuwerden.
Du wolltest noch eine Botschaft hören von mir zum Abschluss?
Nee, ach, lass mal. Ja, na. Nee, also ich finde das mit dem Glauben an die Menschen, das finde ich, ist ja schon eine gute Schlussbotschaft. Und jetzt gerade auch so zur Weihnachtszeit hin, also so eine Verbindung zwischen Tradition und Zukunft, denke ich, das ist schon ein guter Weg, auch durchaus ein liberaler Weg. Wir hören uns garantiert wieder hier in dem Podcast, denke ich.
Auf jeden Fall.
Ja, das hoffe ich doch.
Es hat wieder mal Spaß gemacht mit euch.
Jawohl.
Genau.
Das sehe ich auch so. Das war echt cool.
Schöne Zeit.
Ja, und euch eine schöne Adventszeit. Und wir müssen mal sehen, Thomas, wenn wir wieder zueinander kommen.
Ja.
Und jetzt fehlt uns ein Intro irgendwie, eine Melodie, die man so einspielt.
Wir können ja was singen. Nein, machen wir nicht. Nee. Wir verabschieden uns jetzt einfach, sagen Tschüss bis zum nächsten Mal und wünschen uns und euch und allen einen schönen Abend und eine schöne Zeit, würde ich sagen.
Genau.
Genau.
Danke, Lydia, dass du bei uns warst.
Und ja, vielen Dank. Ja,
ich habe euch zu danken.
Und ja, auf Wiedersehen und tschüss.
Tschüss.